Am Puls. Am Puls. Weil Sterben Leben ist. Der Palliativportal-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Palliativportal-Podcasts. Wie immer an meiner Seite ist Dr. Jörg Kuno, der Palliativmediziner mit Herz und Verstand. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Ja, und zu Gast ist heute Christine Bronner. Christine Bronner selbst weiß, wie es ist, um ein Kind zu trauern. Und sie hat es geschafft, größte Verzweiflung in Mut und Tatkraft zu verwandeln. Seit 15 Jahren steht Christine Bronner mit ihrem Team Familien in den schwersten Stunden bei. Sie ist die Gründerin der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München. Christine, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
Hallo, liebe Katrin.
Christine, wir wollen gleich in medias res gehen. Wie gehst du mit dem Tod von Kindern um?
Ruhig. In erster Linie sehr ruhig. Also der Tod ist entweder überraschend, wenn wir auf der Kinderintensiv eine Familie betreuen, die durch einen Unfall in die abrupte Situation gerät, von jetzt auf hier ihr Kind zu verlieren und über Breaking Bad News, also die schlechte Überbringung der ärztlichen Nachricht, erfährt, dass trotz erfolgter Reanimation das Kind nicht mehr zu retten ist. Dann ist es ein schwerer Schock, dann werden wir noch ruhiger. Und wenn es aber ein verlaufsbedingtes Ende einer langen Erkrankungszeit ist, dann war da schon eine lange Strecke an Abschied, eine lange Strecke an Trauer und auch Trauma. Und dann haben wir schon viel mit diesen Familien gelacht und geweint und erlebt. Und ja, dann, so entsetzlich das klingen mag, ein Leben kann und muss sich manchmal auch im kindlichen Alter schließen, und dann schließt sich ein Kreis. In dem Fall, auch wenn er nicht geschlossen werden will, von keinem von uns, schließt er sich dann. Und wir müssen dieses Kind gehen lassen, und auch das in Liebe und in Ruhe. Immer ist es Liebe und Ruhe. Liebe und Ruhe für den Patienten und für die Angehörigen.
Jetzt bin ich ja Erwachsenen-Palliativmediziner. Und mich begleitet das Sterben ja auch jeden Tag in meiner Arbeit. Aber ich habe gerade, während ich dir zugehört habe, festgestellt, dass mir die Fragen fehlen, weil ich so interessiert zuhöre. Also weil ich immer das Gefühl habe, wir Erwachsenen Palliativmediziner können von euch Kinder, Hospizlern, Kinder, Palliativbegleitern unendlich viel lernen. Also weißt du, ich würde dir jetzt gerne wahrscheinlich in einem Podcast eine halbe Stunde lang nur zuhören wollen und mich einklinken. Weil es für mich persönlich, ich habe selber drei Kinder, trotz, ich sag mal, der gelernten Professionalität und vielleicht auch einer gewissen Fähigkeit, mit dem Sterben umzugehen, unbändig schwer fällt oder schwer fallen würde, diese Form der Endlichkeit in meinem engsten Umkreis auszuhalten. Mhm. Du hast ja selber eine Tochter. Ja, was macht es mit dir, dann ruhig zu bleiben? Also ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Zeit, und du bist ja niemand, der mit einer Maske durch die Gegend läuft. Also du bist ja wahnsinnig authentisch und wahrhaft. Wie prasselt es auf dich ein? Oder wie schützt du dich, dass es eben nicht zu sehr verletzend auf dich einprasselt?
Also zunächst, ich habe ja eine Tochter und zwei Söhne, die leben und gesund sind. Und welch schönes, dankbares Geschenk. Ich habe aber auch erlebt, wie ich selber erlebt, wie es ist, zwei Kinder zu verlieren. Und das Sterben von meinem Kind, von meiner kleinen Tochter in meinem Arm erlebt und meinen toten Sohn im Arm gehalten. Und da waren Menschen um mich herum, Jörg, die waren ruhig. Die waren liebevoll und ruhig. Das war der Professor Dittmar damals und eine bezaubernde, ganz liebe, sehr, sehr fürsorgliche Hebamme. Und ich denke, deshalb habe ich diesen Moment auch überlebt, weil sie mir die Zeit gegeben haben, mich zu verabschieden, und weil sie mir die Kraft gegeben haben, da durchzugehen. Und weil mein Mann neben mir stand und mich gehalten hat, und weil ich wusste, für meine anderen Kinder muss das Leben weitergehen. Das ist natürlich auch ein Geschenk. Und dann kam nochmal der Severin und hat viel Freude in unser Leben getragen und Licht. Ja, und das hat mir, seitdem weiß ich, es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht überleben kann. Wichtig ist nur, dass einer neben einem steht, der einen trägt und hält. Und seitdem weiß ich auch, man muss sehr vorsichtig darin sein, zu sagen, diese oder jene Situation der weiche ich aus. Ich glaube, dass wir Menschen auch die Verpflichtung haben, gemeinsam zu sein und nicht einsam zu lassen. Und dass die Kraft des Menschen im Gemeinsamen liegt. Und das gerade in der Not und insbesondere beim Sterben und vor allen Dingen dann, wenn es auch noch Kinder sind. Also das ist das, was mich trägt. Und das andere, was mich trägt, sind diese beeindruckenden Kinder und diese beeindruckenden Familien, die das doch selber so tapfer tragen. Warum soll ich dann zusammenbrechen? Wenn die das schon schaffen, dann werde ich doch erst recht schaffen, an ihrer Seite zu bleiben. Und dann habe ich auch gelernt, mich selbst zu schützen über viele Dinge, die ich gelernt habe in der Ausbildung, über Professionalität. Und das möchte ich schon nicht außen vor lassen. Es ist wichtig, sehr professionell ausgebildet zu sein, um Kindern beizustehen in dieser schweren Zeit. Also einfach mal so irgendjemanden mit ein bisschen, ein paar Stunden irgendwas quasi in den Besuchsdienst in solche Familien zu schicken oder gar beim Sterben begleiten zu lassen, geht gar nicht. Da sind so viele Komponenten, die es zu beachten gilt, so viel Professionalität erforderlich, dass das nicht geht. Und es ist unglaublich wichtig, dass immer hauptamtliche Fachkräfte, die gut ausgebildet sind, und die bin ich selbst, ich habe sehr viel Ausbildung, das schützt mich auch. Und da merke ich, wie wichtig es ist, dass gut ausgebildete Fachkräfte im Hintergrund stehen, wenn es dann Ehrenamtliche sind, die gut qualifiziert sind, um diese Arbeit zu leisten. Also wie man hinschaut, wie man es anschaut, wichtig ist, dass wir, die wir an der Seite stehen, dann auch wirklich stehen. Dass wir wirklich der Fels sind. Und gerade in dieser Situation, und ganz ehrlich, Jörg, es ist gar nicht wichtig, ob der Mensch, der da liegt, 80 oder 100 oder 3 ist. Weil es war schon immer so. Es sind Gott sei Dank wenige Kinder, die sterben im Vergleich zum Alter, weil das Sterben im Alter eine Lebensaufgabe ist. Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment bleibt die Welt stehen. Mhm. Und immer auch für die Angehörigen. Und die Uhren laufen anders. Und wir alle wissen, dass es in dem Moment wichtig ist, nicht in hektische Betriebsamkeit auszubrechen, sondern in Ruhe zu bleiben und in dem Moment der Fels zu sein, die Kraft zu geben, da jetzt mitzugehen, diesen Moment ebenso wichtig und unvergänglich zu machen wie die Geburt. So absurd es klingen mag, und manchmal ist eins und das andere dasselbe.
Mir geht's gerade ganz genauso wie dir, Jörg. Du hast ja auch davon gesprochen, ich meine, wir haben jetzt schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ich könnte auch stundenlang einfach nur zuhören, in der Tat. Und was ich jetzt gerade bei mir gemerkt habe, wenn wir über das Hospiz sprechen, vielleicht Christine für dich zur Info, auch ich habe meine Mutter und meinen Vater begleitet auf der Palliativ und im Hospiz letztendlich und fand das jedes Mal wunderschöne Erfahrungen, die wir machen durften. Und wir haben eine Tochter auch, Lotte. Lotte ist 9 und während deinen Erzählungen habe ich mir das so vorgestellt, wie das für mich wäre, Lotte jetzt begleiten zu dürfen, wenn es so wäre. Und das war eine ganz grausame Vorstellung. Ich habe gemerkt, wie mein Körper reagiert hat, wie mein Herz geschlagen hat. Ich habe feuchte Hände inzwischen auch bekommen. Also dieser Unterschied, den es für mich macht, wo du aber gesagt hast gerade eben, es ist egal, ob ein Mensch 80, 100 oder 3 ist, der war für mich jetzt nochmal ganz deutlich spürbar, dass ich sehr, sehr gut damit leben kann und loslassen kann. Menschen, die einfach sehr krank sind, wo man einen langen Weg hat, wo man sich verabschieden kann. Dass das für mich jetzt rein persönlich einfacher wäre oder einfacher ist zu verabschieden, wenn es jetzt sehr schnell gehen würde oder auch gerade im jungen Alter, ist es für mich, die sind immer noch nass, die Hände. Als solches, wie schaffen Eltern es, damit umzugehen, das Kind zu verlieren?
Es zerreißt ihnen das Herz. Und da will ich nichts beschönigen. Aber es zerreißt ihnen bereits das Herz in dem Moment, wo ihnen jemand sagt, ihr Kind ist unheilbar krank. Und das gilt auch umgekehrt, wenn Kinder, was wir ja auch genauso betreuen, erfahren, ihre Mama ist unheilbar krank. Das sind Familien, die stehen mitten im Leben und die haben mit der Zukunft gerechnet. Und ja, und insbesondere Eltern, die ihr Kind hergeben müssen, ich kann es nicht anders sagen, ja, es zerreißt das Herz. Und das ist ein unerträglicher Schmerz. Und wenn man diesen Menschen beistehen möchte, wenn man es da nicht schafft, ruhig zu bleiben und an der Seite zu stehen und zu halten und zu tragen und ein solides Netz zu spannen, dann ist es besser, man steht nicht dabei. Und deshalb in der Kinderhospizarbeit mögen wir uns politisch oder sonst wie die Köpfe einschlagen und die Messer fliegen, wenn es ums Geld geht. Aber wenn es um die Familien geht, dann halten wir zusammen. Und wenn wir uns nicht mögen und sonst was, in dem Moment, wo wir an diesem Bett gemeinsam stehen und wissen, jetzt müssen wir die Familien halten, dann fällt alles andere ab, dann zählt nur noch das. Und das ist Professionalität. Und die ist zwingend notwendig.
Woher nimmst du die Kraft dafür, Christine?
Die geben einem diese Familien. Und bei mir ist es, glaube ich, auch der Glaube. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und Spiritualität trägt fest. Und das ist übrigens auch etwas, wenn Spiritualität noch tragen darf in der Situation. Und jetzt ist das eine Situation für Menschen, wenn ihnen ihr Kind aus dem Herzen gerissen wird, wo es trotzdem drin bleibt. Das erfahren sie dann ja noch. Aber gefühlt, wo ihr Herz zerreißt und sie meinen, jetzt wird es ihnen für immer aus dem Herzen gerissen in diesem Moment. Wenn Menschen dann noch vom Glauben getragen sein können und dabei ist völlig egal, was sie da glauben, dann ist es so wertvoll, dann ist es so ein Fundament, denn das klappt gar nicht immer. Die Frage, warum ich und warum hast du mir das angetan, die steht im Raum. Und deshalb, wenn da Glaube ist, dann gilt es, den zu stärken und dann gilt es, da zu unterstützen. Und ich weiß von mir selbst, mein Glaube ist eine unendliche Ressource. Denn auch in der Auseinandersetzung mit Gott oder wie auch immer er dann für den gläubigen Menschen heißt, auch in der Auseinandersetzung trägt das Vertrauen drauf, dass ich dann vielleicht doch wieder gehalten werde. Und ich glaube, ich kann nicht jedem Profi verordnen, an Gott zu glauben oder in seinem Glauben stark zu sein, ob ich jüdisch bin oder Muslima oder ob ich buddhistisch bin oder hinduistisch oder wie auch immer. Das kann ich nicht und das tue ich auch nicht. Da bin ich weit entfernt davon. Aber ich verordne meinen Mitarbeitern, dass sie für sich Quellen finden, aus denen sie selbst die Kraft schöpfen, die ihnen die Kraft gibt, dass sie dann in dieser Situation stabil sind und Halt geben können. Und das sind sie auch alle, da achten sie drauf. Und eine wichtige Ressource ist auch, dass sie sich nicht ausbrennen und nicht überarbeiten, wozu sie alle neigen.
Mhm. Ja, dieses Aufopfern in Anführungszeichen, ja. Und zwar im positiven Sinne, aus einfach Hilfe heraus. Ich möchte helfen, ich möchte unterstützen.
Ja, gerade kranke Kinder fordern ja gerade dazu auf, sich auszubrennen, sich aufzuopfern, weil das trifft einen so im Mark, selbstverständlich. Man will ja keins dieser wunderbaren, eigentlich in die Zukunft schauenden Geschöpfe wieder loslassen. Wozu sind sie denn gekommen, dass man sie doch gleich wieder loslassen muss? Aber nichtsdestotrotz, das ist diese Aufgabe, um die es geht und ist immer schon im Leben ein Teil gewesen, dass auch Kinder gehen oder junge Erwachsene gehen oder Eltern ihre Kinder verlassen müssen gehen. Und es ist diese Situation, die genauso getragen werden muss wie die selbstverständliche Lebensaufgabe, die trotzdem so schmerzt, nach 50 Jahren Ehe den Partner loslassen zu müssen. Das ist doch nicht einfacher. 50 Jahre gelebtes Leben und dann muss ich den Menschen einfach gehen lassen und bin alleine zurück. Das ist auch unerträglich. Wir sehen immer nur, natürlich, weil Kinder eben ein kostbares Gut sind in unserer Gesellschaft und weil Kinder die Zukunft bedeuten und weil sie uns das Wichtigste sind, Gott sei Dank immer noch, das Wichtigste, was es gibt, dürfen wir nie vergessen, es ist immer schwer, eine gemeinsame Vergangenheit loszulassen oder jetzt beenden zu müssen in dieser Form oder die gemeinsame Zukunft. Beides ist sehr, sehr schwer. Das mit der gemeinsamen Zukunft hat nur eine Komponente, wenn ich das nur sagen darf, die der gemeinsamen Vergangenheit noch eins draufsetzt. Und das ist das Trauma, weil es unerwartet und plötzlich kommt, immer. Die Diagnose, dass ein Kind oder ein junger Erwachsener lebensbedrohlich erkrankt ist, kommt in der Regel aus dem heiteren Himmel, ist auch nicht Lebensaufgabe, nicht vorbereitet bei uns innerlich. Dafür haben wir, wie die Psychotraumatologin in mir sagt, keine Muster, keine Coping-Strategien, um damit umzugehen. Während wir schon wissen, dass ein Mensch mit 90 sein Leben irgendwie abschließen muss irgendwann. Auch wenn wir das nicht so gern hören wollen. Aber wir wissen es, tief drin wissen wir es. Und bei einem Kind, ob ungeboren oder geboren, rechnen wir nicht damit. Und es überfällt uns und das ist ein Trauma. Und wenn diese Diagnose fällt, werden die betroffenen Angehörigen, genauso wie der Patient, wenn er es mitkriegt, traumatisiert. Und damit gilt es dann, besonders umzugehen. Und das macht es so schwer für die Angehörigen, dass eben keine pathologische Trauer draus wird.
Du bist ja auch Traumatherapeutin in deiner Ausbildung. Ist es so, dass jedes Mal eigentlich ein Trauma passiert? Oder kann man das durch eben diese gute Begleitung, du hast es ja ganz ausführlich beschrieben, dass es eine hohe Professionalität im Haupt-, aber auch im Ehrenamt der begleitenden Menschen geben muss, kann man das Trauma ein Stück weit im Vorfeld schon abfangen, dass es gar nicht erst entsteht, wenn man, sag ich mal, eine gute Begleitung leistet? Oder läuft es automatisch immer auf ein Trauma hinaus, wenn man ein Kind oder einen langjährigen Ehepartner verliert?
Also zunächst, ich bin Traumafachberatung und zertifizierte Traumapädagogin, weil für eine Therapeutin müsste ich psychologischer Psychotherapeut sein und das bin ich nicht. Das muss ich immer sagen, weil sonst trete ich meinen Kollegen auf den Fuß, die all diese Ausbildungen auch noch hinter sich haben. Und tatsächlich liegt da auch ein Unterschied. Aber um deine Frage zu beantworten, da muss man gut differenzieren. Das Wort Trauma wird immer gerne auch genutzt, um damit eine posttraumatische Belastungsstörung zu beschreiben. Und eine traumatische Krise durchläuft einfach jedes Gehirn in dem Moment, wo plötzlich und unerwartet eine lebensbedrohliche Situation für mich oder für mir nahestehende Menschen eintritt. Oder wenn ich plötzlich und unerwartet konfrontiert werde und zum Beispiel davor stehe, wie ein Zug entgleist und 500 Menschen vor mir sterben. Also dabei ist dem Gehirn egal, ob sich das um einen oder 500 handelt, in dem Moment, wo ich konfrontiert werde mit dem plötzlichen, mit der plötzlichen Lebensgefahr oder dem plötzlichen Tod eines mir sehr nahestehenden Menschen, passiert im Kopf immer das Gleiche. Ob das 500 neben mir stehenden auch passiert oder nicht, ist dabei egal. Das sind Muster, die ablaufen, die aus der Zeit des Säbelzahntigers kommen und die mich in bestimmte Regionen des Gehirns fokussieren und aus meiner kognitiven Fähigkeit, aus dem Denken heraus katapultieren. Das ist auch gewollt, weil wenn ich vor dem Säbelzahntiger stehe und nichts anderes passiert in dem Moment, fange ich nicht mehr an, in einem Buch nachzublättern, wie ich mich da jetzt aus der Situation rette, sondern dann bleiben mir nur noch ein paar vertraute Muster, um zu versuchen, dass ich dem Kerle entkomme, obwohl die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß ist. Und weil die auch nicht sehr groß ist, treten dann Prozesse ein, die mir die Kraft geben, so war das leider dann in der Steinzeit, getötet zu werden. Es werden Endorphine ausgeschüttet und Ähnliches, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Säbelzahntiger mich nicht kriegt, ist jetzt, sagen wir mal, eher mäßig. Und dieselbe Situation tritt ein, wenn ich merke, ich entkomme einer Situation nicht mehr, die mich maximal belastet. Und warum ist es also so? Weil der Kopf in maximalen Stress gerät. Die Profis sagen, es gibt ein Window of Tolerance. Und wenn das überschritten wird, dieses Fenster der Stressbelastung und die Stressfähigkeit von jedem Menschen ist unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen damit, oder sehr viel hängt es damit zusammen, was ich auch mitbringe an Gepäck schon. Und nichtsdestotrotz, es gibt bei jedem Menschen von uns einen Moment, wo dieses Stressfenster, egal wie gut und groß es ist, überschritten wird. Und die Aussage, ihr Kind wird sterben, ist definitiv ein deutliches Überschreiten dessen. Und das heißt, der Moment der traumatischen Krise ist nicht aufzuhalten, weil in dem Moment auch kein Entrinnen aus der Situation vorhanden ist. Es sagt keiner mehr und es geht doch gut. Das kommt in dem Moment nicht. Vielleicht kommt es später und es wird besser als gedacht. Aber in diesem Moment nicht. In diesem Moment fällt das Damoklesschwert runter. Und wir können nicht aus. Und das ist der Moment, wo der Säbelzahntiger zuschlägt und wo ich gewissermaßen in einen Prozess der traumatischen Krise komme. Aber die gute Nachricht, es muss keine posttraumatische Belastungsstörung draus werden. Und das ist das, was du mich gefragt hast. Dass wir in den ersten 3 Monaten akute Belastungsstörungen entwickeln in der Folge, mehr oder weniger, ist normal. Menschen, die sehr stabil sind, unter Umständen nur fragmentarisch. Menschen, die schon in der Vorbelastung womöglich auch schon traumatische Krisen durchlaufen haben, können komplett kollabieren. Und dass aber keine dauerhafte pathologische Erkrankung draus wird, das heißt, dass sich die Schlafstörungen manifestieren, dass ich bleibend Herzrasen kriege, dass ich nicht mehr Kirchenglocken schlagen hören kann, weil wie mein Kind gestorben ist, hat die Nachbarkirche geläutet, dass ich nicht mehr ertrage, dass es nach Desinfektionsmittel riecht und ich zusammenbreche, weil im Krankenhaus hat es in dem Moment, wo mein Kind auf der Intensivstation gestorben ist und die Maschinen haben sich ausgeschaltet, nach Desinfektionsmittel gerochen. Das, wenn sich hält und länger als 3 Monate stabil ist, dann sind wir mitten in den Folgeerscheinungen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das kann bis hin zu schweren generalisierten Angststörungen und Depressionen führen, was es auch nicht selten tut, wenn es nicht behandelt wird. Und das sind ja Tatsachen, die sind bekannt schon seit dem Vietnamkrieg, weil das erleben alle Menschen, die mit für sie unerträglichen Situationen maximal gestresst werden und dann in eine traumatische Krise kommen und dann keine Behandlung erhalten. Mhm. Und da kommen wir an den Punkt, deshalb ist es zwingend notwendig, Menschen, die mit einer traumatischen Krise konfrontiert werden und ihr nicht auskommen können, weil sie der Sache halt ausgeliefert sind, dann zu begleiten, so dass man zwar die akuten Belastungsstörungen hat, dass man sie aber bedienen kann, begleiten, auffangen kann und eine Folgeerkrankung im Idealfall ausschließen und im besseren und im schlimmeren Fall zumindest abfedern und gut begleiten kann, sodass sie ein gutes therapeutisches Ende nehmen kann. Das würde ich sagen. Wir haben viele Familien, die nicht erkranken. Und das ist die gute Botschaft, das muss nicht sein. Mhm. Und die gute Botschaft ist auch, wenn jemand das gut überlebt, dann kann ihn das auch stärken. Das heißt, dann ist es für ihn in dem Moment, wo er durch ist, das können unsere Eltern sich natürlich in dieser Situation gar nicht vorstellen, aber wenn er es gut überlebt hat, dann kann das später eine Ressource sein, aus der er schöpft. Die Trauer, das wissen wir alle, die begleitet einen. Die verlässt einen nicht mehr. Es wird auch nicht mehr so wie vorher. Und es wäre ja auch bedenklich, wenn, da ist ja eine Lücke und eine schwere Lücke. Und jedes Kind hinterlässt riesige Fußtritte und große Lücken. Aber man kann sehr gut damit leben. Und irgendwann kann es auch eine Ressource sein. Wenn man es gut überleben durfte, dann ist es auch eine Quelle der Kraft.
Und da unterstützt ihr natürlich ungemein mit dem ambulanten Kinderhospiz seit 15 Jahren jetzt inzwischen schon. Ich habe gerade immer noch Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, aber die Erzählungen machen bei mir Gänsehaut.
Naja, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich mache das ja im Erwachsenenbereich immer. Und auch wenn die Christine vorhin so schön gesagt hat, dass jeder Verlust eines Menschen, ob jetzt kurzfristig oder lang begleitet mit 50 Jahren Ehe, natürlich eine Lücke hinterlässt. Ich finde trotzdem, aber wahrscheinlich, weil ich auch 3 Kinder habe oder Kinder habe, dass es nochmal etwas anderes ist, weil die Christine hat es vorhin so schön gesagt, die Kinder ja die Zukunft sind und man ja auch so schön das eigene Leben mit ihnen ja plant und das erstmal dann ein abruptes Ende, auch wenn es eine langjährige Krankheit ist. Aber der Plan, der ursprüngliche Traum und Plan, der wird beendet. Ja. Es gibt dann einen anderen Weg, es geht da einen gemeinsamen Weg eines zu pflegenden Kindes. Das kann ja auch viele, viele Jahre gehen. Aber das, was man sich so ursprünglich mal ausgemalt hat, das ist ja bei ganz auch bei diesen Sternenkindereltern so, die einen Schwangerschaftstest haben, dann ist plötzlich was, eine große Überraschung, eine Freude da und dann malt man sich was aus und das platzt in dem Moment. Und da, die Christine hat es ja gesagt, da kann auch keiner das schön reden, da kann auch keiner sagen, das wird schon wieder oder das nächste Kind macht es besser, wie auch immer. Das funktioniert nicht. Dieser ursprünglich gedachte Weg, der geht erstmal weg. Und ein Trost, den ich jetzt schon mehrfach von Eltern gehört habe, im Nachgang, rückblickend, war, wie reflektiert die Kinder dann oft am Lebensende mit ihrem eigenen Schicksal umgegangen sind.
Ja, dass sie sehr.
Dann dass sie dann für sich auch angefangen haben, ich sag mal, ihr Kinderspielzeug zu organisieren und zu verschenken oder zu sagen, ich brauche das nicht mehr oder das ist doch gut. Also wo dann fast schon der Trost von den Kindern auf die Eltern übergeht, um den Eltern ein wenig Balsam auf die Seele zu geben. Mhm. Das sind alles Sachen, wo ich dann sage, kann man sich im Moment nicht vorstellen, aber das hilft vielleicht den Eltern auch ein Stück weit. Hast du da solche Erfahrungen gemacht, Christine? Hast du, gibt es so ganz bestimmte Geschichten, die dich besonders oder dich besonders daran erinnerst, weil du sagst, Wahnsinn, wer ist eigentlich der Stärkste hier im Raum? Mhm. Das sind nicht ich mit der Professionalität, das sind nicht die Eltern, sondern ist es vielleicht sogar das kleine Kind da, das da liegt und stirbt?
Also ich würde sagen, nicht nur vielleicht. Es sind immer die Kinder das stärkste Glied in der Kette. Wir haben gerade unseren Simon gehen lassen müssen. Den Simon habe nicht. Der hatte einen Block. Der hat gekämpft mit seinem Hirntumor in dem Fall. Es sind ja die wenigeren Kinder, die an Krebs versterben. Es sind die mehreren, die an ganz anderen Dingen versterben. Aber schlussendlich, das ist gar nicht so entscheidend. Aber der Simon wusste von Anfang an von der Diagnose, wie krank er ist. Und es war ein Hirntumor, bei dem war wenig Option zu heilen. So wie es ja auch Stoffwechselerkrankungen oder neurologische oder kardiologische Erkrankungen gibt, die nicht wirklich heilbar sind, wo die Optionen einfach sehr schlecht sind. Wir haben ja auch Kinder, die wieder ins Leben reinkommen, weil man den Kampf gegen die Erkrankung trotz geringerer Wahrscheinlichkeiten dann doch schafft. Oder sie zu stabilisieren schafft. Aber unser Simon hatte einen Hirntumor, der stärker war als er zum Schluss. Aber ich würde nicht sagen, dass der Hirntumor stärker war als der Simon. Vielleicht hat sein Körper zum Schluss aufgeben müssen. Der Simon, den werde ich nie vergessen. Den trage ich in meinem Herzen. Der Simon hat über seine Krankheit geredet. Der hat seinen Altersgenossen, er war jetzt in der Pubertät, Mut gemacht, er hat Kraft gegeben, er hat seiner Familie Kraft gegeben. Er ist mit uns in die TU, ich halte mit der Frau Dr. Habil Teichert zusammen die Palliativvorlesung in der TU für die Mediziner. Und das war immer dabei und der beste Professor war der Simon. Der Simon saß immer da und dann durften die Studenten fragen und Mama und Papa waren mit dabei. Und mir hat es immer die Schuhe von den Füßen geweht, wenn der Simon die Fragen beantwortet hat, weil ja keiner hätte sie so beantworten können wie er. Er war ja betroffen und mit einer Ruhe, Jörg, das glaubst du überhaupt nicht, und mit einer Sachlichkeit. Also wenn einer Experte seiner Erkrankung war, dann sicher der Simon. Und und er hat uns alle immer wieder getragen und getröstet, den Ärzten Kraft gegeben. Kümmert euch gut, haltet die Angehörigen gut. Wir hätten eigentlich gehen können. Der Rest des Vortrags war dann blanke Materie, die im Prinzip auswendig gelernt in der Prüfung sich wiederfinden musste. Aber das, was entscheidend war in diesen Vorlesungen, war der Simon. Und du spürst, wie stark er jetzt im Raum steht. Der steht auch bei euch.
Ich sehe es gerade, ja. weil wir alle, ja. Wir machen diese, für den Zuhörer, wir machen eine Art Videokonferenz und zeichnen es ja hierbei auf. Und wir waren alle so ein bisschen betroffen, man sieht es an den Gesichtern durch die Kameras und jetzt haben wir alles strahlen angefangen. Ja. Und man hat so das Gefühl gehabt, dieser junge Mann ist da und ich sehe einen pubertierenden 14, 15 irgendwie auch immer oder 13, 15 und der strahlt was aus. Und das war genau das, was du gesagt hast, die geben weiter, ne? Die geben ihre
Energie weiter. Jörg, die Eltern waren mit ihrer Tochter gestern da, obwohl es erst gerade wenige Wochen her ist. Die sind gestern zu unserer Jubiläumsfeier gekommen, trotz der kurzen Zeit, seit ihr Sohn verstorben ist. Einfach, weil er ihnen auch die Botschaft gegeben hat, bleibt dran, tragt meinen Wunsch, dass andere Mut haben, da durchzugehen, tragt es weiter und gebt nicht auf, auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Ein unglaublicher Junge und es geht mir ganz nah und ganz nah ans Herz und ich bin unendlich traurig, dass er nicht mehr da ist. Er hinterlässt eine große Lücke. Aber er ist ja noch da und er ist in unseren Herzen und er hat so viel zu sagen, auch wenn er jetzt nicht mehr selber sagen kann, dann haben wir erst recht den Auftrag, das für ihn zu tun. Und so haben wir ganz viele Kinder. Den kleinen Emil, der auf der Intensivstation, das werde ich auch nicht vergessen, mit wenigen Monaten verstorben ist und der noch gar nichts sagen konnte. Und der war wirklich noch ganz klein und dann hat er es doch geschafft, so lange auszuhalten, bis seine Eltern, die überhaupt nicht und ganz verständlich ihn gehen lassen wollten, bis sie so weit waren. Er hat wirklich gewartet. Das ist auch so, der war so stark. Dann hat er seine Eltern rausgeschickt. Er hat sozusagen, das klingt jetzt verrückt, ich habe dann gespürt, dass da noch eine Notwendigkeit ist, dass die Luft holen, dass die tanken, weil er dann wirklich nicht mehr die Kraft hat zu warten. Und habe gesagt, und jetzt schicke ich euch nochmal raus, der Emil wartet auf euch. Ich wusste das, ich hatte seine Hand in der Hand. Aber holt nochmal Luft und dann kommt wieder, weil er sich auf den Weg gemacht hat. Und sie kamen wieder und ich bin gegangen und der Emil ist gegangen im Beisein seiner Eltern. Und die hatten die Kraft, ihn beide zu halten und es war gut. So schwer es war gut dann. Es ist bis heute trotzdem nicht gut. Die Mama ringt bis heute damit. Aber sie konnte ihren Sohn in dem Moment, und das ist das, was so wichtig ist, sie konnte ihn in den Arm nehmen und sie konnte ihn halten und sie konnte es annehmen, dass es geschieht. Das ist, glaube ich, das ist erstmal wichtig. Und dann geht es weiter, anzunehmen, damit zu leben, dass er nicht mehr da ist. Und das ist nochmal die vielleicht schwierigste Lebensaufgabe auch.
Du hast ja vorhin auch gesagt, diese Information oder die Diagnose stellen, dein Kind wird sterben oder euer Kind wird sterben, ist, als ob man es aus dem Herzen rausreißen würde. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, aber es wird eigentlich gar nicht wirklich rausgerissen, weil es ja in der Erinnerung, in der Liebe, im Gefühl dabei bleibt.
Irgendwie lebt es mit einem weiter, ja.
Also vor einigen Wochen las ich bei uns in der lokalen Zeitung in einer Todesanzeige von einem gestorbenen Mädchen, 9 Jahre alt, und im Rückblick war mir dann klar, dass es ein Kindergarten mit Mädchen meines kleinen Sohnes war. Und ich habe dann daraufhin den Kontakt zu dem Vater gesucht. Wir haben uns einige Jahre nicht gesprochen. Und er hatte mit mir auch telefoniert. Und er war unbändig klar, als er mir das alles erzählt hat. Da war die Tochter gerade 10 Tage verstorben. Unbändig klar, da habe ich erst gehört, wie kann man da so klar sein? Und wir haben uns über die Todesanzeige und die Gestaltung der Todesanzeige unterhalten. Und ich habe aber dann gemerkt, dass es ihm für sich gelungen war zu sagen, es geht jetzt gerade in meinem Schmerz wirklich nicht um mich als Papa, sondern es geht um die Erlösung meiner Tochter. Und die hat bis 2 Tage vor ihrem Tod eine relativ gute Zeit gehabt. Er hat gesagt, sie hat eine prognostizierte Lebenserwartung von 10 Monaten und hat eine geschenkte Lebenszeit von 22 Monaten gehabt. Und aus dieser Mehrzeit an Zeit und der Tatsache, dass das eigentliche Sterben, also dieses in den Tod gehen nur 2 Tage gedauert hat, war alles bis dahin für ihn geschenktes Leben noch gewesen. Nach dieser Initialkatastrophe, eure Tochter hat einen Tumor, so und so. Und jetzt glaube ich einfach, dass die Kraft, die er ausgestrahlt hat, die Kraft war, die er eben dadurch hatte, dass er gewusst hat, meine Tochter ist jetzt erlöst und sie hatte trotz allem noch eine relativ gute, doppelt so lange Zeit wie eigentlich gedacht. Und hat sozusagen sich hinten angestellt. Ob das ihn in ein paar Wochen einholt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, damit konnte er diesen Moment der Beerdigung, der Bestattung lösen. Es war, seine Tochter hat ihm noch den Auftrag gegeben, dass, wenn sie dann mal stirbt, alles bunt sein soll und alle Kinder sollten bunt angezogen sein und es soll gelacht werden auf dem Friedhof bei der Beisetzung und alle Eltern sollten bunt tragen und bloß kein Schwarz soll angezogen werden. Und so war diese ganze Todesanzeige auch gestaltet, also ganz bunt und Regenbogen. Und mich hat es sehr berührt, wie klar er war. Aber ich glaube, weil die Liebe seines Kindes, auch wenn es gestorben ist, zurück zu ihm, ihn ein Stück weit mitgetragen hat.
Ist kann ganz das sicher. Ja, die Liebe trägt einen dann durchs Leben. Und diese Kinder haben so viel zu geben. Vielleicht, weil sie nur eine kurze Zeit haben, mehr oder weniger kurze Zeit, haben sie doch unendlich viel zu geben. Und selbst die ganz Kleinen und auch die Ungeborenen, die vorzeitig gehen müssen, haben so viel zu geben. Und wenn andere es schaffen, zu halten und Stabilität zu geben, damit man gehen lassen kann, was gehen muss, nämlich die Hülle, dann trägt die Liebe weiter durchs Leben. Mhm. Das tut sie. Diese Kinder lieben so sehr, wie wir Erwachsenen vielleicht manchmal verlernt haben zu lieben. Auf eine ganz andere Weise. Und als gläubiger Mensch würde ich sagen, sie sind einfach Gott noch viel näher als wir Großen. Der Reinhard May hat mal ein Lied von seinem Sohn gesungen. Mhm. Du bist ein Riese, Max, heißt es. Und in dem Lied geht es darum, dass wir Großen irgendwann zurechtgestutzt werden vom Leben, dass wir doch Zwerge sind. Überdimensionale Zwerge im Verhältnis zu diesen kleinen Riesen. Und deshalb ist das Wort kleine Riesen, da gibt es auch das Palliativteam der TU heißt so und auch in Kassel, weil das ist dasselbe Konzept, dieselben Urheber. Dieses Wort stimmt so, es sind kleine Riesen. Und es sind kleine Riesen der Liebe und der Kraft und es sind kleine Helden. Auf ihre Weise sind sie Helden und ihre Familien dann mit. Und Helden des Alltags, die nur gar nicht wahrgenommen werden, weil sie einfach so mit ihrer Situation ringen, dass sie nicht nach außen gehen in der Regel und andere anstiften zum Leben. Aber genau das tun diese Kinder. Sie stiften uns an zum Leben und Mut zu haben, weiterzumachen, so absurd es klingen mag. Aber genau das tun sie. Das ist die Intention von Simon. Und deshalb ist er so sehr da. Weil seine Liebe zum Leben und er hat so gern gelebt. Er hat 2 Bücher geschrieben, einen Blog geführt, mit seinem Hirntumor, ist in die Schule gegangen, trotz allem, er hat Prüfungen mitgeschrieben. Er hat so gern gelebt und er hat alles gemacht, was er wollte, solange er noch konnte und hat sich die Schneid nicht abkaufen lassen, hat gesagt, und er will anderen den Mut machen, sich im Leben auch nicht die Schneid abkaufen zu lassen. Und ich denke, ja, wenn wir etwas mitnehmen von diesen Kindern, dann ist es die Kraft zu leben und die Kraft zu vertrauen ins Leben, trotz der beschränkten Lebenserwartung.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie lange betreut ihr letztendlich auch Eltern, Geschwisterkinder nach dem Tod von einem Kind, von einem Geschwisterchen? Wie lange seid ihr da?
Also wir betreuen oft ja schon viele Jahre im Leben, also zum Teil 10 Jahre und nach dem Tod, solange die Familien es möchten. Und wir haben Familien, deren Kinder sind schon viele Jahre nicht mehr da und die kommen trotzdem noch jedes Jahr zum Sommerfest und manchmal, ja, und weil deine Frage vorher, die hat mich beschäftigt, wie geht's dem Vater dann vielleicht in einem Monat oder in 2? Und ja, das kann die Menschen natürlich wird sie immer wieder einholen, besonders heftig am Geburtstag und am Sterbetag der Kinder. Und ja, dann kommen auch Situationen, in denen sie wieder Hilfe brauchen und dann sind wir auch wieder da. Und deshalb betreuen wir manchmal Familien 2 Jahre nach dem Tod des Kindes gar nicht und dann wieder sehr intensiv über 2-3 Jahre. Wir gehen den Weg so lange mit, solange sie möchten, dass wir ihn mitgehen. Und wir würden uns nie aufdringen. Aber solange sie möchten, dass wir da sind und immer dann, wenn wir da sein sollen, dann sind wir da. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die man diesen Familien schicken muss, die oft einen sehr langen und sehr schmerzlichen Weg gehen, zuerst im Leben, aber auch einen sehr fröhlichen und sehr lebensbejahenden Weg gehen. Ich möchte die andere Seite auch zeigen. Da ist so viel Kraft und so viel Lebensfreude dahinter. Vielleicht manchmal mehr Lebensqualität als bei manchen Menschen, die so meinen, in 5 Jahren mache ich das und in 10 Jahren mache ich das und die den Moment vergessen, den Augenblick. Diese Familien lernen, im Jetzt zu leben, den Augenblick zu leben und zu sehen, dass die Sonne scheint und dass die Blätter jetzt schön ausschauen. Und und das eben über viele Jahre. Und wenn sie die Gewissheit haben, da ist jemand, wenn ich ihn brauche und möchte und nicht, wenn er meint, dass der jetzt da sein muss, weil ich ihn zu brauchen habe, weil rein wissenschaftlich das erforderlich ist, sondern wenn ich ihn brauche und möchte, dann sind wir da. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, sie nicht übergriffig sich auf sie draufzusetzen, zu sagen, du wirst jetzt, es wird begleitet, Punkt, sondern wir sind an deiner Seite, wir gehen den Weg mit im Hintergrund. Und wenn du uns brauchst, dann neben dir. Und wenn du uns ganz dolle brauchst, dann nehmen wir dich in den Arm. Dann ganz fest und ganz intensiv. Und dann wieder in den Hintergrund. Und das so lange, wie sie es brauchen. Und manchmal auch viele Jahre nach dem Tod.
Ich hatte auch gerade dieses Bild vor Augen. Ihr reicht die Hand und zugreifen kannst du. Und wenn du möchtest, dass du umarmt wirst, umarmen wir auch. Wir sind da. Wir stehen neben, hinter, bei euch. Wir sind da. Wie kann man euch unterstützen, Christine?
Mit allem, was es gibt. Also Menschen, die, und das gilt nicht nur für uns, die Stiftung AKM, sondern das gilt für alle, die diese Arbeit machen, ob im palliativen oder im kinderhospizlichen Bereich. Wir brauchen immer Geld, weil wir immer viel zu wenig haben. Die Förderung reicht bei uns hinten und vorne nicht. Für Kinder können maximal 25 Familien kann eine Vollzeitkraft betreuen. Da kommt man nicht weit. Mehr schafft man nicht, weil das so viel Zeit braucht. Teilweise bei den Familien extrem viel Zeit. Und deshalb reicht die Förderung nicht mal für die Hälfte der Kosten in der Regel, wenn man es ordentlich und professionell machen möchte. Wenn man noch umfassende Angebote machen möchte, dann sicher auch politische Unterstützung, weil diese Familien brauchen nicht nur ehrenamtliche Begleitung und kinderhospizliche Koordination, die brauchen Angehörige und Pflegeberatung, die brauchen eine 24-Stunden-Erreichbarkeit, vor allen Dingen auch psychosozial, wenn die Katastrophen hereinbrechen, dass jemand kommt und da ist. Die brauchen sozialmedizinische Nachsorge, teilhabeorientierte Nachsorge, Gruppenangebote, alles, um auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um sie auch ein Stück weit in die Autonomie mit der Situation zu bringen, ihren Alltag bewältigen zu lassen. Und sie brauchen irgendwann auch SAPV, also Palliativversorgung 24 Stunden lang am Bett der Kinder, um den Sterbeprozess und die schweren Schmerzphasen und Gebrechen in den Griff zu kriegen. Und dafür brauchen wir Geld und nochmal Geld. Das ist das eine. Wir brauchen politische Unterstützung, damit wir vielleicht nicht mehr so viel Spendenmittel brauchen, zum anderen. Wir brauchen gesellschaftliche Unterstützung, damit wir diese Familie in die Mitte der Gesellschaft holen können, damit wir Inklusion leisten können. Das Bewusstsein, dass wenn wir das nicht mal schaffen, diesen Familien zu helfen, wie wollen wir dann überhaupt über Migration und Umweltschutz reden? Wenn wir nicht mal den Schwächsten in unserer Gesellschaft schaffen, an der Seite zu stehen als Gesellschaft. Wir brauchen eine Haltung der Menschen, die schwache, alte, kranke, beeinträchtigte Menschen als liebenswert und wertvoll wahrnimmt. Das sind sie nämlich, über die Maßen. Die haben so viel zu geben, wenn wir dann doch endlich hinhören würden. Und dann würden wir auch lernen, dass es egal ist, ob jemand beeinträchtigt ist, was er glaubt, wo er herkommt, was ihn ausmacht und welche Kultur er hat. Von diesen Menschen können wir es lernen. Und wenn überhaupt Menschen sagen können, was Spiritualität ist, was Toleranz ist, was Tragen ist, was Halt geben ist, dann sind es wir Hospizler. Und wenn die Gesellschaft uns in die Mitte der Gesellschaft holen würde, dann glaube ich, hätten wir diese Konflikte auch viel weniger. Weil es geht doch nicht ums Gegeneinander, ums Polarisieren, sondern wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen gerade für diese Familien das Getragenwerden. Und dabei ist mir das egal, ob die Familie aus dem Iran geflüchtet ist und bei uns in Behandlung ist und Muslime sind oder ob das die Familie ist, wo die Mutter schwer erkrankt ist mit zwei kleinen Jungs und aus der jüdischen Gemeinde kommt oder ob ich eine christliche Familie mitten aus Bayern betreue, deren Sohn an einem Hirntumor verstirbt. Das ist egal. Die leiden alle gleich. Und sie stehen mitten in der Gesellschaft. Da gehören sie hin. Die müssen getragen und gesehen werden und die müssen so gut gehalten und getragen werden, wie wir nur alle können. Und dann werden die Brücken gebaut, die auch für alles andere notwendig sind. Und wer braucht nicht eine saubere Umwelt, wenn nicht diese Familien, weil die müssen immer wieder durchatmen. Wenn ich aber mitten in der Stadt stehe und nur Schadstoffe einschnaufe, dann hat es nichts mit Durchatmen zu tun. Diese Kinder freuen sich über jede Biene, die jede Blume trifft, über die Sonne, die in den Wald scheint, über die Bäume. Jeder Baum gibt Kraft für diese Kinder. Ist Natur, ist Halt, ist ein Fels, der nach unten wurzelt und nach oben reicht. Und so sollten wir als Gesellschaft sein, wenn wir die Not bedienen wollen. Und diese Familien sind in einer Not, die jeden von uns morgen auch treffen kann. Das vergessen wir immer. Das ist eine Not, die vollkommen unvermittelt kommt und ganz unverschuldet an den Rand der Gesellschaft treibt, weil sie in soziale Not treibt und soziale Sicherung braucht, weil sie sozial isoliert und deshalb umso mehr einschließen braucht, umarmen braucht, tragen braucht und weil sie Kraft nimmt, weil sie traumatisiert und deshalb das Gefühl gegeben werden muss, wir alle stehen hinter euch, wir halten euch. Und dabei ist egal, ob ich halte, indem ich Geld gebe oder ob ich mich selbst einbringe, weil ich mir das zutraue oder ob ich als Bereitschaftspolizei das Mega-Event im Ferienprogramm mache für die Kids mit Hubschrauber und Tauchern, das die nie wieder vergessen, samt ihrer Geschwister und schon Schlange stehen fürs nächste Jahr. Oder ob ich ein Konzert organisiere für diese Familien, damit Geld reinkommt und damit drüber geredet wird. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass jeder in der Gesellschaft sich verantwortlich fühlt, gerade für diese Menschen.
Ein flammendes Plädoyer für die Hospizarbeit und wow, danke.
Ich habe nur gerade gedacht, Katrin, wir beide sind ja, oder wir alle drei arbeiten ja hochprofessionell und auch mit professionellen Menschen. Und ganz oft erlebt man Menschen, die sind, ich sag mal, hochfundiert im Wissen, aber relativ empathiebefreit. Dann gibt es Menschen, die sind voller Empathie, aber tragen das mehr aus dem Herzen. Und da bräuchte man manchmal noch ein bisschen mehr von diesem technischen Background. Mhm. Und Christine, das soll jetzt keine Lobhudelei an dich sein, aber jemand zu haben, der auf der einen Seite so qualifiziert in der Ausbildung ist und so ein großes Herz hat, ist an dieser Stelle extrem wichtig, ganz, ganz, ganz richtig und braucht noch mehr Menschen dieser Art, weil du sagst, es ist egal, in welchen Bereichen, AKM oder andere Hospizdienste, mhm, solche Menschen braucht es. Ich bin unbändig dankbar. Ich stand auch schon mal bei dir in deinem Garten, wenn du dich noch erinnerst.
Aber und, ja.
Und habe Kraft tanken dürfen und habe durchatmen dürfen bei dir. Und
apropos Natur, durchatmen dürfen auch, weil wir keinen Garten, sondern eine Waldlichtung haben, in der zwei Rehe und ein Hund leben.
Genau.
Und genau.
Und manche Familien. Kein Mensch möchte sein Kind hergeben oder einen Menschen, der ihm lieb und teuer ist. Aber ich glaube, wenn man dann Menschen an seiner hat, die diese Hand reichen, Katrin, oder diesen Pallium geben, dann hoffe ich, dass den Menschen ein Stück weit wirklich so geholfen werden kann, dass es irgendwann ertragbar ist, was da mit ihrem Leben passiert. Und Christine, ich sage jetzt mal stellvertretend für viele, die schon mal euch und dich erleben durften, danke, dass du das so machst, wie du das machst, eben mit Wissen und Empathie und Herz und Wärme und überhaupt. Also, vielen Dank.
Und ich danke dir, weil ich gebe dir das gerne zurück. Da sitzt auch jemand mit viel Herz und viel Empathie und viel Wissen, der mir dankt für das, was er selber ja auch tut. Also insofern, ich glaube, wichtig ist der Schulterschluss.
Genau.
Ich glaube, das ist wichtig, sich bewusst zu sein. Es braucht mehr von uns, die vielleicht auch andere anstiften können. Ich glaube nicht, dass man, also ich fand den Satz so süß, Empathie befreit. Ich glaube, dass sie gar nicht immer Empathie befreit sind, aber dass sie so sehr in sich drin sind, so vielleicht auch fokussiert auf Know-how, auf Wissen, vielleicht auch gezwungenermaßen, weil sie in einem System wie in einem klinischen Setting arbeiten, wo nur das zählt und die Empathie im Hintergrund ist, da ist es schwer, gewissermaßen den Menschen in sich zum Vorschein kommen zu lassen. Aber er muss mehr zum Vorschein kommen. Ich glaube, wenn die Kraft haben, das zum Ausdruck zu bringen, und das sind wieder die Hospizler und die Palliativler, den Appell an alle zu richten, traut euch. Ihr dürft auch mal im Krankenhaus weinen. Und traut euch, ihr seid auch Menschen und nicht nur Fachleute. Dann ist es umso wichtiger, weil dann kriegen wir immer mehr in diesen Schulterschluss. Und und es dürfen auch Manager weinen. Das geht auch, habe ich festgestellt. Und es passiert ihnen gar nichts, wenn mal eine Träne kommt. Hm. Außer Befreiung.
Genau diese Idee tragen wir weiter mit unserem Podcast. Da gibt es im Übrigen in den Shownotes auch alle Informationen zu dem, worüber wir heute gesprochen haben. Zu dem, wie jeder Einzelne unterstützen kann und wie man sich letztendlich auch Hilfe von außen einholen kann. Christine, ich danke dir recht, recht herzlich für deine offene Art, für dein Sein. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Danke.
Ich danke euch.
Am Puls, weil Sterben Leben ist, der Palliativportal-Podcast.